Noch ein kleiner Hinweis, bevor die Folge losgeht. Die ESC-Woche in Basel hat angefangen. Und apropos, wird live vor Ort sein, und zwar am Freitag, am 16. Mai. Am 2 am Nachmittag kann man uns zuhören, sozusagen ein kleines Warm-up aufs Finale, das dann am Samstag stattfindet. Es ist gratis, alle Infos dazu im Beschreib zu dieser Episode. Und jetzt viel Spass mit der heutigen Folge. Heute bei «Apropos» Mutterschaft zwischen neuen Modellen und alten Bildern, zwischen Glorifizierung und neuer Lebensrealität.
Also Mutterschaft ist explizit ein ideologisches Thema, ein Thema, das hässig oder arrogant abgehandelt wird. Es kommt immer darauf an, wer jetzt gerade eine Aussage macht und ob die Person das Glas als halb voll oder als halb leer anschaut. Und das ist eben die Schwierigkeit, überhaupt ein bisschen objektiv über das Thema zu reden.
Mami, Papi, Kind, wenn wir an eine Familie denken, dann kommt uns oft die klassische Kleinfamilie in den Sinn. Dabei werden die gelebten Lebensmodelle in der Schweiz immer vielfältiger. Auch beim Thema Mutterschaft. In dieser Folge von «Apropos» vom täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung porträtieren wir 5 Frauen, die nicht am Klischeebild entsprechen und in der Gesellschaft ihren eigenen Weg haben müssen finden. Weil sie allein ein Kind aufziehen.
Ursprünglich hätte ich eine traditionelle Familie wollen. Es war besonders schwierig, weil es in der Schweiz illegal ist, also eine In-vitro-Fecundation zu machen für ledige Frauen. Wenn ich das nicht gemacht hätte und ewig auf die Liebe gewartet hätte, hätte ich das bereut.
Oder gerade zusammen mit mehreren Papis.
Ich habe da nur eigentlich Schönes gesehen in dieser Idee, eine richtige Community zu haben für das Kind. Ich habe mich zum Teil ein bisschen einsam gefühlt, obwohl ich 2 Partner hatte. Und das hat die Einsamkeit das Gefühl vielleicht ein bisschen verstärkt. Aber ich glaube, das hat einfach Zeit gebraucht, um irgendwie, dass jeder seine Position findet, seine Rolle.
Weil sie sehr jung Mutter geworden sind.
Ich bin mir vorgekommen, ja, dass mein Leben jetzt ein bisschen an mir vorbeizieht und ich einfach nur am Funktionieren bin. Natürlich wird mir immer noch komisch und schräg angeschaut, weil man halt doch noch recht jung ist. Ja, Mutter und Tochter gegen den Rest der Welt.
Weil sie für ihr Kind ihre Karriere aufgegeben haben.
Früher hat man mich oft gefragt, wie ich als studierte Frau das alles kann in Anführungs- und Schlusszeichen hinwerfen. Für mich ist es wichtig, dass die Zeit für die Familie an erster Stelle steht.
Oder sich ganz für ein Leben ohne Kind entschieden haben.
Ich hatte immer das Gefühl, man muss doch Kind haben, man sollte doch Kind haben, das gehört einfach dazu. Ich habe mich halt manchmal auch nicht so ernst genug gefühlt in meiner Entscheidung. Aber die Entscheidung ist jetzt über 6 Jahre her und ich habe es nicht eine Sekunde bereut.
Wie haben die Frauen zu ihrem Lebensmodell gefunden? Wie gehen sie damit um, dass sie von der Gesellschaft als Ausnahme gesehen werden? Das erzählen sie uns in dieser neuen Folge von «Apropos» vom täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Und wir reden in dieser Folge mit der Expertin Margrit Stamm darüber, wie sich unser Bild von Mutterschaft verändert hat und sich viele Vorstellungen trotzdem halten. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Bei mir im Studio ist Alice Britschki vom Ressort Gesellschaft und Debatte, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Hallo Alice.
Hallo Mirja.
Alice, hast du eigentlich ein Geschenk gehabt für den Muttertag?
Nein, meine Mutter feiert den Muttertag nicht so. Sie hat uns früher immer gesagt, sie fände es besser, wenn wir durchs Jahr durch ihre helfen im Haushalt und so. Ich muss ehrlich sagen, ich kann auch kurz anschauen, wann der Muttertag überhaupt ist.
Wer jetzt gerade zusammengezuckt ist, es war schon gestern gewesen. Alice, warum feiern wir eigentlich den Tag?
Der Tag geht zurück auf eine Amerikanerin, Begründerin vom Muttertag. Sie heisst Anna Marie Jarvis. Sie war eine Methodistin, also in der Schweiz wäre sie eine Freikirchlerin, die 2 Jahre nachdem ihre Mutter gestorben ist, im Jahr 1907, zur Ehre ihrer Mutter einen Gedenkgottesdienst für sie hat gefeiert. Und es ist eben so, dass ihre Mutter eine bekannte Wohltäterin war, die zum Beispiel Mother's Day Clubs abgehalten hat. Das waren so Kurse für Mütter, wo sie über Hygiene unterrichtet worden sind und so weiter und so fort.
Okay.
Also es sind eigentlich so ein bisschen Frauenbewegungen gewesen. Und eben sie war so ein bisschen eine Anführerin, kann man sagen, von dem gewesen. Und ihre Tochter hat ihr eben dann gedenken. Und das ist irgendwie so gut angekommen, dass sie dann im nächsten Jahr nochmal so einen Gottesdienst abgehalten haben, aber dann so eher von allen Müttern. Und dann hat sich die Tochter dafür eingesetzt, dass der Muttertag ein nationaler Feiertag wird. Und sie hat dann auch Erfolg gehabt. 1914 ist das in Amerika so gekommen, dass es ein nationaler Feiertag war. Und dann ist aber die Kommerzialisierung von dem Tag eigentlich so ein bisschen vorangeschritten und die Gründerin hat das dann überhaupt nicht mehr gut gefunden und hat dann sich, also hat wirklich nachher auch gekämpft gegen den Muttertag. Sie ist anscheinend einmal sogar ins Gefängnis gekommen, weil sie so eine Muttertagszeremonie gestört hat. Und so ist das dann von Amerika so ein bisschen in die Schweiz übergeschwappt, so ein bisschen zeitgleich. Was vielleicht auch noch lustig ist, in der Schweiz und in Deutschland haben sich dann vor allem auch Floristen für diese Bewegung sozusagen eingesetzt.
Ja. Man kann sich denken, wieso.
Genau.
1907 ist ja recht eine Weile her, auch 1914. Wie zeitgemäß ist es noch, dass man das heute immer noch so feiert und Mütter so ins Zentrum stellt?
Eben, da kann man ja mega verschiedene Meinungen haben. Ich persönlich bin pro Feiern und ich finde es so ein bisschen, ja, wenn man etwas feiern kann oder jemand, wieso nicht. Aber eben, man könnte ja zum Beispiel darüber reden, ob es vielleicht nicht lieber einen Elterntag sollte geben als einen Muttertag. Und so ein bisschen ähnlich sieht das auch die Margrit Stamm.
Ich glaube, ich darf das schon sagen, dass ich das problematisch finde. Das konservative Bild der allzeit bereiten Mama, das müsste man eigentlich so ein bisschen hinterfragen.
Margrit Stamm hat recht eine dezidierte Meinung zum Muttertag. Wer ist sie?
Sie ist eine emeritierte Professorin für Erziehungswissenschaften an der Uni Freiburg. Und sie hat Grundlagenstudien zu Familie gemacht und auch spezifisch Mütter und Väter befragt. Und sie hat auch zudem viele Bücher geschrieben, zum Beispiel ein Buch über den Supermama-Mythos und eins auch über die Rolle von Vätern. Und sie ist auch selber Mutter. Also sie ist jetzt inzwischen 70 und ihre zwei Kinder sind so um die 40.
Sie hat erzählt, dass sie zwar selber nicht feiert, aber dass sie verstehen kann, warum der Muttertag immer noch gefeiert wird.
Man kann sagen, das ist eine Tradition und unsere Gesellschaft liebt, auch gerade in diesen schwierigen Zeiten, wo wir jetzt sind, liebt unsere Gesellschaft Tradition. Und der Muttertag ist eine Tradition. Aber wenn ich jetzt schaue auf alle die Daten, die es gibt, dann ist es so, dass sehr viele heutige jüngere Paare sehr andere Vorstellungen haben von der Elternarbeit, von der Praxis vom Vater sein, vom Mutter sein. Ich denke eigentlich, dass der Muttertag ein bisschen aus der Spur läuft.
Klar ist, gesellschaftlich hat sich das Bild der Mütter seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts ziemlich verändert, oder Alice?
Genau, ich glaube, das kann man so sagen. Es ist aber auch noch wichtig zu sagen, dass repräsentative Studien zu diesem Thema mega schwierig sind, weil es ist mega komplex. Es gibt verschiedene Parameter, die man über längere Zeit verfolgen und so weiter und so fort. Also vieles, was man dazu sagt, sind auch so ein bisschen Beobachtungen, qualitative Beobachtungen. Genau, aber die Margrit Stamm sagt eigentlich so, nach dem Zweiten Weltkrieg sind Mütter mega wichtig geworden in der Familie. Sind so, sie nennt sie, sie sind Innenministerinnen geworden, die so nach innen die Familie geregelt haben, geschaut haben, dass die Kinder in die Schule gehen und so weiter. Und die Väter sind eigentlich so die Aussenminister gewesen. Also sie haben das Geld reingebracht und die Familie so ein bisschen gegen aussen repräsentiert. Und dann in den 90er Jahren, sagt Margrit Stamm, hat sie so ein bisschen einen Shift gegeben, dass dann viel mehr Frauen berufstätig geworden sind und sich die Rolle so ein bisschen aufgeweicht haben. Also sie sagt, sie findet, das ist in den 90er Jahren besonders fest so gewesen. Natürlich hat es auch schon vorher angefangen. Und sie sieht dort eigentlich zwei gegenläufige Bewegungen, die sich dort ergeben haben. Eben einerseits, dass sich die Mutterrolle ein bisschen aufgeweicht hat und andererseits aber auch so eine Glorifizierung von der Mutter. Also sozusagen der Mama-Mythos. Und das findet sie eigentlich ziemlich erstaunlich.
Und dass sich eigentlich die Frauen in den letzten 10 Jahren sogar noch mehr Mühe geben, dass sie wirklich eine perfekte Mutter sind.
Was sie da beschreibt, ist ja wie eine so paradoxe Entwicklung. Auf der einen Seite die Emanzipation der Frauen, auf der anderen Seite der sogenannte Muttermythos, der so richtig stark wird. Wie erklärt Margrit Stamm sich denn das?
Also sie sagt, einerseits ist es eine politische Entwicklung, also der Neoliberalismus, der damals und heute noch mehr eine grosse Rolle spielt, dass man sagt, ja, wenn auch Frauen, Mütter sich anstrengen, dann können sie auch alles erreichen, super Mutter sein, CEO werden und so weiter und so fort. Und das eben so ein bisschen zu der emanzipatorischen Seite. Und auf der anderen Seite ist in den 90er Jahren auch Bindungsforschung sehr wichtig geworden und hat sich ein bisschen verändert. Und zwar hat man dann gesagt, eben, dass die Beziehung zwischen Mutter und Kind mega wichtig ist, also für die Bindung. Mittlerweile sagt man, es ist eigentlich nicht so wichtig, ob es der Vater oder die Mutter oder jemand anderes ist, aber damals ist halt noch die Mutter im Zentrum gestanden und eben auf das Bindungsorientierte hin war das dann die Mutter gewesen. Und das hat eigentlich so ein bisschen dazu geführt, dass Mütter, also das sagt Margit Stamm, heute viel mehr trotz dieser Emanzipation auch immer noch finden, dass sie mega viel mit den Kindern zusammen sein müssen, schauen, dass es ihnen gut geht, was auch sehr viel Gutes hat, aber was eben auch ein bisschen gegenläufig ist zu dieser andere Entwicklung. Genau, das heisst eigentlich, dass einerseits Mütter auch zu Außenministerinnen werden und nicht nur Innenministerinnen sind, gleichzeitig aber auch mega viel Druck auf sie ausgeübt wird oder sie sich selber Druck machen, dass sie eben eine perfekte Mutter sind, viel mehr als vielleicht noch vor den 90er Jahren.
Okay, das führt dann also zu dieser am Schluss paradoxen Entwicklung. Jetzt reden wir ja über 90er Jahre und was damals passiert ist. Gibt es dann auch seither so neue Trends, die jetzt Margit Stamm beobachtet?
Ja, sie sagt, es gibt eigentlich auch so ein bisschen zwei Gegenbewegungen, vor allem auch gegen die Emanzipation der Mütter. Das eine sind Tradwives, die Bewegung kommt vor allem aus den USA. Über Social Media kommt sie aber natürlich auch in die Schweiz. Das sind Mütter, die sich dazu entscheiden, ganz eine traditionelle Rolle einzunehmen und wo einen Mann suchen oder einen Mann haben, der für die Familie sorgt und das Finanzielle regelt sozusagen. Und das andere, sagt Margit Stamm, das sind Opting-out-Frauen, nennt sie das. Das sind Frauen, die sehr gut gebildet sind, vielleicht auch in einer sehr guten Karriereposition sind und dann, wenn sie Kinder haben, sich wie Auszeit nehmen und wie sagen, so, ich brauche dann gleichzeitig den Stress vom Job und das Ellenbögeln sozusagen und Kind daheim und dann wie für eine Zeit ja, aus dem Job rausgehen.
Also Opting-out aus dem Berufsleben. Verbindet dann Tradwives und die Opting-out-Frauen etwas miteinander?
Ja, also ich denke, es verbindet die zwei Bewegungen, dass sie so ein bisschen Gegenbewegungen sind zu der Karrieremutter, in Anführungszeichen. Dass es so ein bisschen ein Ausstieg ist aus dem Konzept. Margit Stamm hat mir auch gesagt, dass eben mega viele Frauen Burnout gefährdet sagen. Es gibt auch Zahlen vom BFS. Es sind im Jahr 2022 etwa 25% der Frauen gewesen, dass das auch ein Grund dafür ist. Dass eben der Druck und das alles vielleicht dann ein bisschen zu viel ist.
Also nach der Strategie, zum mit dem umgehen, gilt denn das eigentlich so im gleichen Mass für die Väter und für den Wandel vom Vaterbild? Sind da auch so neue Bilder und vielleicht auch neue Rollen entstanden?
Ja, Margit Stamm sagt auf jeden Fall, das gilt im gleichen Mass ungefähr für die Väter auch.
Es ist ein Trend, dass Väter sich eindeutig entwickeln in Richtung engagiertem Vater, in Richtung mehr Innenministerium oder ich würde eher sagen, in mehr Innenengagement. Aber ein paar haben sich von mir aus gesehen noch nicht gefunden, welches Modell das sie wählen wollen und wie sie das Modell wollen leben.
Dort ist einfach auch noch spannend, wir haben auch so ein bisschen darüber geredet, dass es zwischen Mutter und Vater ab und zu auch so ein bisschen Kräftemessen gibt, weil sich eben die Rollen jetzt wie neu verteilen, aufweichen, also sozusagen zwischen Innenministerin und Außenminister. Sie hat das Stichwort Maternal Gatekeeping genannt, dass Mütter zum Teil damit Mühe haben, Vater wirklich sozusagen die Aufgabe ein Stück weit auch abzugeben, dass sie vielleicht eher noch ein bisschen kontrollieren, wie macht es der Vater, ist das wirklich die richtige Art?
Und in unserer Studie sind das, ist das etwa jede dritte Mutter, die eigentlich im Mann eine Rolle zuweist, im Partner eine Rolle zuweist, vom Juniorpartner oder vom Praktikant oder dass sie sagt, ich weiß, es geht und du musst jetzt das so machen, wie ich es sage.
Umgekehrt aber natürlich genauso, dass Väter vielleicht Mühe damit haben, dass sie jetzt nicht Alleinverdiener von der Familie sind oder dass sie wirklich auch reduzieren und Frauen aufstocken. Genau, und das hat auch so ein bisschen mit Social Media zu tun, sagt sie. Also so ein bisschen der Druck auf die Paar, dass man ein bisschen denkt, ja, wir müssen auch eine egalitäre Elternschaft haben, was vielleicht auch nicht in jeder Lebenssituation zu 100% kann erfüllt werden.
Wenn Sie nur mit den Paaren heute auch links und rechts schauen, ich mache es die anderen, wir müssen mehr Sitz machen. Und dass das einen grossen Druck gibt, sowohl auf Männer als auch auf Frauen. Dass Männer das Gefühl haben, ich muss unbedingt Teilzeit arbeiten. Frauen haben das Gefühl, ich muss unbedingt nach 14 Wochen Mutterschaftsurlaub wieder einsteigen und ich muss Karriere machen. Und da gibt es einfach einen zu grossen Druck und eine zu geringe Lockerheit.
Gibt es denn eigentlich auch Zahlen dazu, wie sich Familienmodelle in der Schweiz verändert haben, Alice?
Ja, es gibt sehr viele Zahlen dazu. Ich hatte ein bisschen Mühe gehabt, mich zu entscheiden, weil ich jetzt das vortragen soll. Aber es ist auf jeden Fall so, dass Teilzeitarbeit zugenommen hat, allgemein in der Bevölkerung. Bei Männern zum Beispiel ist es 1991 sind es etwa 8% gewesen und jetzt, 2024 ist das, glaube ich, sind es schon etwa 21% gewesen. Das heisst, das ist also ein bisschen ein Indikator dafür. Denn die Erwerbsquote der Frauen ist gestiegen seit 1991 recht fest und von den Müttern auch. 2021 ist sie bei 82% gelegen. Also hat sie in den letzten 30 Jahren um mehr als 20% zugenommen. Und dann gibt es auch noch andere spannende Zahlen, und zwar, dass in Haushalten von Paaren, die Kinder haben, das Modell mit dem vollzeiterwerbstätigen Vater und der teilzeiterwerbstätigen Mutter am häufigsten vertreten ist. Also das heisst, über 60%. Bei Paaren, die keine Kinder haben, ist das häufigste Modell, dass beide Vollzeit arbeiten. Denn bei Paaren, die Kinder haben, sind es nur 5-10%, die beide Vollzeit arbeiten. Und bei Paaren, die Kinder haben, sind es nur etwa 3%, die die Mutter Vollzeit arbeitet und der Vater Teilzeit oder nicht. Also nicht sehr viel. Dann vielleicht, was auch noch spannend ist, ist so die Zahlen zur Hausarbeit. Bei etwa der Hälfte der Paarhaushalte ist immer noch die Frau hauptverantwortlich für die Hausarbeit. Und 63% der Paare machen so, dass die Mutter daheim bleibt, wenn das Kind krank ist zum Beispiel. Also es sind mega viele Zahlen, die zeigen, ja, es verändert sich wie etwas, aber es ist auch noch vieles, ja, sagen wir, konservativ.
Zahlen zeigen, Margrit Stamm sagt das auch, die Realität die hat sich bei vielen Eltern verändert, aber andererseits ist in den Köpfen sehr vieles gleich geblieben. Gewisse Sachen haben sich sogar noch verstärkt. Wir wollten von 5 Frauen wissen, was für sie heute Mutterschaft bedeutet. Was ihr jetzt hört, sind 5 individuelle Geschichten über das Mutterwerden, über das Muttersein oder über das eben nicht Muttersein. Nachdem geht dann unser Gespräch weiter. Wer geht, möchte für Gumpen und da weiterhören, man findet in den meisten Podcast-Apps auch unsere Kapitelmarken. Das haben uns 5 Frauen über das Muttersein erzählt.
Hallo, ich bin Celine, 29 und komme aus der Nähe von Thun. Ich bin Mami von einer 13-jährigen Tochter. Teenager-Alter nicht immer einfach, aber wir machen es zusammen. Ich war mit meinem damaligen Freund zusammen. Ich war 16, er 15. Wir haben verhütet, das Kondom hat geplatzt und zack, ist es passiert. Und jetzt ist sie da. Ich bin mir vorgekommen, ja, dass mein Leben so ein bisschen an mir vorbeizieht und ich einfach nur am Funktionieren bin. Und alle andere Party hier, Party da, voll im Schuss vom Leben sein und ich bin zurückgesetzt worden, blöd gesagt, und wieder so ein bisschen in die Realität oder hat die Realität anders wahrgenommen als die anderen. Und das war für mich recht eine schlimme und strenge Situation gewesen. Zudem auch, wie komme ich klar mit meinem Körper, der früher sehr sportlich und sehr dünn war und plötzlich zu Brust, Po. Ja, hallo. Genau. Ist noch recht schwierig, wenn man so jung Mami wird, dann mit dem Körper in Verbindung gesetzt werden kann. Wie ist es heute? Wir sind ja Mutter und Tochter gegen den Rest der Welt. Kann man so sagen. Natürlich wird mir immer noch komisch und schräg angeschaut, weil man halt doch noch recht jung ist. Wir sind auch viel mit dem Grossi, also ihres Urgrossi und mit meiner Mami. Hier ist Grossi unterwegs und dann sieht man schon, wie die Köpfe zusammengehen und nicht genau weiss, wer ist jetzt Mutter, wer ist Grossmutter. Ist aber noch sehr interessant und man sieht also wirklich noch in der heutigen Zeit sehr viele Reaktionen, bewusst und unbewusst. Und das ist eine rechte Bewunderung von vielen, dass ich das so gemeistert habe und durchlebt habe und immer noch vorwärts gehe. Gibt es ein Geräusch oder einen Song, der zu meinem Lebensmodell passt? Für mich ist es ein Lied von Kunz, «Kleine Hände».
Drum sag mir nie, ich sehe jetzt klein, denn alles da muss mal anfangen. Schritt für Schritt, der Berg da rauf, Tritt für Tritt, noch keine. gebe es sicher nicht auf.
Gib nicht auf. Ist für mich sehr passend, denn man muss Schritt für Schritt gehen, um seinen Weg können zu führen. Und es gibt Tage, die stürmisch sind, aber es gibt auch Tage, wo die Sonne scheint. Und ich glaube, an diesen Sachen muss man sich festhalten. Das ist das Leben und das macht das Leben lebenswert. Und ich bin stark der Meinung, man sollte mehr leben statt überleben und einfach wirklich Tag für Tag nehmen und es zum Besten machen für deine eigene Version.
Darum gehe ich Schritt für Schritt. Der Berg hier rauf, Tritt für Tritt, noch keinen aus. Und kommt ein Stein, steh ich drauf und schrei. Ich gebe es sicher nicht auf.
Mein Name ist Susan Ponti, ich bin 40 Jahre alt, bin gelernte Wirtschaftsinformatikerin und Schulpflegerin hier in Langna am Albis und habe 5 Kinder. Ich bin Vollzeit-Mami. Mit ganzem Herzen begleite ich unsere 5 Kinder durch den Alltag und beim Grösserwerden. Ich bin aber auch politisch aktiv. In verschiedenen Bereichen engagiere ich mich ebenfalls noch ehrenamtlich und bin somit im Alltag sehr gut ausgelastet. Aber nichtsdestotrotz ist mein Lebensmodell ganz klar, dass Familie und Kind momentan noch in dieser Lebensphase im Mittelpunkt stehen. Seit der Geburt von meinem grössten Sohn war es klar, dass ich ihn nicht nach 3 Monaten abgeben kann, in eine Kita gehen und weiter arbeiten. In meinem Beruf hätte ich zu 80% wieder einsteigen, um im gleichen Bereich weiterarbeiten. Für mich war es sehr wichtig, dass ich die Zeit auch geniessen darf, dass wir unseren Gross erleben dürfen, wenn er die ersten Schritte macht, das erste Mal Mami, Papi sagt. Für uns ist das immer sehr wichtig gewesen. Das Lebensmodell hat mich von Anfang begleitet und ich bin auch sehr stolz, dass ich das immer haben dürfen, auch so leben, in Übereinstimmung mit dem Papi. Für uns ist es wichtig, dass unsere Kinder einen Punkt daheim haben, wo sie immer wieder zurückkehren können, sich geborgen fühlen und ihren Rückzugsort haben. Für mich ist es wichtig, dass die Zeit für die Familie an erster Stelle steht. Dass Kind beim Grösserwerden an erster Stelle steht. Damit man sich auffangen kann, wenn sie Probleme haben im Alltag, wenn sie Sorgen haben, wenn sie glücklich im Moment berichten wollen oder wenn es einfach nur jemand braucht, der sie umarmt. Zum Morgen, Mittag oder auch um Abendszeit. Und darum haben wir uns für das Modell entschieden, dass ich so gut wie möglich und er auch, solange es der Job zulässt, daheim sind und Kind dürfen begleiten bei diesem Prozess. Früher hat man mich oft gefragt, wie ich als studierte Frau, ich habe Softwareentwicklung gelernt und Wirtschaftsinformatik studiert, auch im Ausland geschafft, das alles kann in Anführungs- und Schlusszeichen hinwerfen. Und ob das nicht umsonst war. Und bin auch sehr oft auch belächelt worden. Viele auch von Frauen, die vielleicht einen anderen beruflichen Weg gewählt haben. Nicht böswillig, aber manchmal hat man das einfach auch hinterfragt. Ich bin heute viel selbstbewusster unterwegs. Ich weiss, was meine Arbeit in der Politik wert ist, was meine Arbeit als Mutter für unsere Familie und für die Gesellschaft wert ist und wie wichtig auch die ehrenamtlichen Arbeiten sind. Ich weiss, dass unsere Gesellschaft nur dank diesen sozialen Strukturen kann überleben und eben so ein gesellschaftliches Zusammensein ermöglicht miteinander. Durch die Erkenntnis, durch die Jahre bin ich noch glücklicher in dieser Rolle und lebe das Modell noch viel bewusster. Ich glaube auch, es ist nicht ein verschwendetes Humankapital, wenn man studiert hat und nicht mehr genau in diesem Beruf arbeitet, sondern es ist doch alles etwas, was wir in unserem Rucksack mitnehmen und uns prägt für die Zukunft und uns auch Möglichkeiten gibt, dank dem uns so zu entwickeln. Patent Ochsner für immer auf dich ist ein Lied, ist ein Song, der sehr viele Emotionen in uns weckt. Weil das Leben, unsere Familie, unsere Freunde sind mein Lebensmittelpunkt.
Auf Mutter Seele, die heute fort ist von der Erde. Auf all die schönen Kinder, die heute Nacht geboren werden. Auf all die Zeit, die ist vergangen. Auf all die Zeit, die mir noch bleibt.
Und auf das sollte man doch jeden Tag darauf anstoßen. Mit Wein oder Rimus, wie auch immer. Dankbar sein für das, was man hat, für die Menschen um sich herum, die machen das Leben lebenswert und begleiten einem so durch den Alltag. und somit stoße ich an, vor allem auf meine Mami, die leider zu früh verstorben ist, aber die mich immer noch begleitet und die aus mir den Mensch gemacht hat, den ich bin.
Ein Glas auf die Liebe und eins auf das volle Leben. Eins auf all das, was wir nicht haben können. Es Tor geht auf.
Mein Name ist Leila Stuber und ich bin Mami von einem 2,5, fast 3-jährigen Bub, an dem ich mega, mega Freude habe. Und ich bin hauptsächlich Mami im Moment, aber arbeite auch noch als Lebensberaterin, Beziehungsberaterin und als Gesangscoach. Das Besondere am Lebensmodell, das ich lebe, ist, dass wir in polyamoren Partnerschaften leben. Mein Bub hat 2 Papis und 1 Mami. Und bezüglich der Mutterschaft ist das insofern hilfreich, dass wir einfach auch mehr Leute sind und können da sein für unseren Sohn und ich mehr Entlastung habe, als dass ich mit einem Partner hätte. Die Frage, warum und wann ich mich für das Modell entschieden habe, ist einfach und schwierig zu beantworten. Damit meine ich, dass ich nicht den Weg von der Polyamorie gegangen bin, und mir im Voraus überlegt hat, dass ich unbedingt eine polyamore Familie will und nachher Mami will sein mit mehreren Eltern. Das ist nicht der treibende Faktor gewesen. Ich habe gewusst, dass ich irgendwann ein Kind habe. Und irgendwann habe ich auch gewusst, ich will die Polyamorie öffnen. Und dann ist klar gewesen, dass ich das zusammen wird wollen haben. Und ich habe da nur eigentlich Schönes gesehen in dieser Idee, eine richtige Community zu haben für das Kind. Als Mutter war es für mich am Anfang ein bisschen schwierig, weil das für mich ja auch eine komplette Umstellung war und ich mir mehr Unterstützung erhofft habe von meinen Partnern, vor allem, weil es 2 waren. Aber ich musste dann schnell lernen, dass auch die Papis sich mega neu in die Rolle einfinden müssen. Und vor allem als Mami, wenn du auch noch stillst, bist du die ganze Zeit mit dem Baby zusammen. Ich habe mich zum Teil ein bisschen einsam gefühlt, obwohl ich 2 Partner hatte. Und das hat die Einsamkeit das Gefühl vielleicht ein bisschen verstärkt. Aber ich glaube, das hat einfach Zeit gebraucht, um irgendwie, dass jeder seine Position findet, seine Rolle. Wie es heute ist, ist ganz anders. Ich bin nicht mehr allein. Ich fühle mich auch nicht mehr allein, sagen wir es so. Meine Partner haben ihre Rolle gefunden und sie sind beide wunderbare Papis. Und jeder hat ein bisschen eine andere Rolle oder eine andere Position beim Kind. Im Sinne von, wir haben jemanden, der vielleicht ein bisschen lockerer ist in diesem Bereich, jemanden, der ein bisschen strenger ist in diesem Bereich. Und wir haben, glaube ich, recht eine ausgeglichene Art gefunden, um mit unserem Kind umzugehen. Und unser Sohn hat einen Tag fix mit jeweils einem Papi, einen Tag fix mit mir, geht 2 Tage zu der Tagesmutter. Und so ist die Woche auch schon abgedeckt und man hat ganz viel Zeit mit der Familie. Und das war mir mega, mega wichtig gewesen von Anfang an. Die Reaktionen, die ich in sozialen Situationen erlebe, wenn ich davon erzähle, ist eigentlich meistens positiv. Aber ich glaube, ich weiss ja nicht, was die Leute hinter meinem Rücken reden. Oder? Das weiss ich nicht. Aber mir gegenüber sind die meisten positiv. Entweder sagen sie, und das ist natürlich so die Standardantwort, ah, das ist mega spannend, mega interessant, aber ich könnte das nicht. Das ist so die normale Reaktion. Und dann gibt es gewisse, die einfach total neugierig sind und einfach wissen, wie denn das funktioniert. Oder ich habe auch mal im Elke-Turnen die Frage gestellt bekommen, du, also wenn mein Kind fragt, wieso dein Kind 2 Papis hat, was sage ich da? Und ich habe es mega gut gefunden, dass sie gefragt hat. Und gleichzeitig ist mich die Frage auch total nichtig, weil ich finde, ja, du sagst einfach, er hat halt einfach 2 Papis. Es sind dann andere Leute, andere Familienverhältnisse. Was für ein Geräusch oder was für ein Song würde zu meinem Lebensmodell passen. Wenn ich über das nachdenke, muss ich ein bisschen lachen. Weil eigentlich ist es für mich in meinem Erleben genau das Gegenteil. Das Geräusch, das passt, ist... Stille. Und zwar Wir sind ein sehr lebendiger Haushalt. Sind alles ADHSler, plus ich habe bin auf dem Autismus-Spektrum, darum sehr, sehr empfindlich und hochsensibel. Wir haben zwei Hunde und das Kind. Und es ist zum Teil einfach so viel Trubel. Ich habe zuhause eigentlich fast immer meine Noise Cancelling-Kopfhörer an oder Earplugs im Ohr, weil ich sonst einfach die ganze Zeit überreizt bin. Das heisst, das Geräusch ist bei mir Stille.
Mein Name ist Tascha Rumle, ich bin 42 und wohne im Kanton Waadt. Ursprünglich hätte ich eine traditionelle Familie welle, aber vor 8 Jahren hat mein Partner mich verlassen und seitdem habe ich nie mehr Liebe gefunden. Ich habe wirklich versucht, aber es hat nie geklappt, den richtigen Partner zu finden und ich habe mich für die Solo-Mutterschaft entschieden. Ich habe wirklich jahrelang überlegen, ob ich das will, ob ich fake bin, ob es wird meinem Baby gut gehen, mit mir nur allein zu leben. Und ja, mit der Zeit habe ich verstanden, dass es mir eigentlich wichtiger ist, ein Baby zu haben, ein Kind zu haben, als wirklich immer auf die Liebe zu warten. Es ist besonders schwierig gewesen, weil es in der Schweiz illegal ist, also eine In-vitro-Fecundation zu machen für ledige Frauen oder Insemination. Und wir müssen in Ausland gehen dafür. Ich habe angefangen, die Prozedur in Spanien. Und es ist so symbolisch recht hart gewesen, habe ich gefunden. Aber ich habe auch andere Frauen gesehen, die das gemacht haben. Und sie haben mir die Hoffnung gegeben, dass ja, es kann schon gehen. Und in 22 habe ich mit der Prozedur angefangen. Und es ist 3-mal gescheitert. Es ist sehr hart gewesen. Aber erst letztes Jahr mit dem 4. Versuch hat es funktioniert. Und ich bin schwanger geworden. Und ich habe im Dezember jetzt ein Baby bekommen, eine kleine Tochter. Sobald ich schwanger geworden bin, habe ich eigentlich mehr Vertrauen gehabt in mich selbst. Und ich habe gemerkt, dass es nicht nur ein Baby für mich ist. Ich bin nicht wirklich nur Solo-Mutter. Es ist auch ein Baby für meine ganze Familie. Ich habe viel Unterstützung bekommen von meinen Eltern und von den Freunden und besonders Freundinnen. Und ich finde das sehr schön. Jetzt ist meine Tochter 4,5 Monate alt. Und ich merke, wir sind nicht nur allein zu zweit. Es ist eher eine kollektive Wiese, ein Baby zu erziehen. Ich finde das schön für sie, dass sie hat mehrere Modelle rundum. Meine Freunde, meine Familie, die sie auch lieben und sich um sich kümmern. Es ist natürlich amigs schwierig, allein die Verantwortung zu haben für mein Kind. Und ich mache natürlich alles, was sie braucht. Seit 4,5 Monaten habe ich nie eine ganze Nacht schlafen und ich habe auch wenig Ruhe am Tag. Und jetzt, vorgestern, habe ich eigentlich den Job wieder angefangen. Ich arbeite 100%, aber ich habe Kinderbetreuung und es gefällt ihr, das ist super. Ja, es ist ein bisschen Gewicht, aber es ist machbar und ich habe so viel Freude an meine Tochter. Vom Anfang an, wo ich schon schwanger geworden bin, habe ich gewusst, das ist die richtige Entscheidung gewesen und ich werde das nie bereuen. Und umgekehrt, wenn ich das nicht gemacht hätte und ewig auf die Liebe gewartet hätte, hätte ich das bereut. Das Lustige ist, dass nach mehreren Jahren alleine ledig, ich habe einen neuen Partner kennengelernt, wo ich erst schwanger war. Und jetzt bin ich Single-Mutter mit einem Partner. Und er hat schon 3 Kinder selbst. Und ja, es ist schön, es ist wirklich eine recht moderne Familie, total unerwartet und es ist eine grosse Überraschung und eine schöne Überraschung gewesen, wieder Liebe zu finden. Ein Geräusch, das gut zu meinem Lebensmodell passt, ist einfach Klavier zu spielen. In der Schwangerschaft habe ich immer wieder Klavier gespielt und gesungen. Und jetzt, ich mache das Gleiche mit zu meinem Baby und meine Tochter hat das gern, sie lost wirklich. Und jetzt mit 4 Monaten hat sie angefangen, selber Klavier zu spielen. Also das heisst, aufs Klavier zu drücken. Und sie hat das Lärm sehr, sehr gern. Und ich spiele ihr so Songs vor.
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage, pour nos cœurs essoufflés, c'est le dernier naufrage. Tu m'as dit, au printemps, je serai de retour. Le printemps...
Mein Name ist Nadine Glor und ich lebe seit ein paar Jahren bewusst kinderfrei. Und ich bezeichne mich auch als kinderfrei, weil es für mich ein Freiheitsgefühl ist, dass ich ja kein Kind habe. Es ist nicht ein Verlust, der ja kinderlos vielleicht auch bedeuten kann. Ich lebe mit meinem Mann zusammen. Ich bin verheiratet. Wir sind schon seit Ewigkeiten zusammen. Und wir haben uns gemeinsam gegen Kind entschlossen. Die Entscheidung zum kinderfreien Leben war ja keine einfache gewesen. Ich habe sehr stark, als ich so gegen die 30 zugegangen bin, habe ich sehr stark den Druck gespürt oder das Gefühl, ich habe immer das Gefühl gehabt, man muss doch Kinder haben, man sollte doch Kinder haben, das gehört einfach dazu. Und das hat mir auch in mir einfach immer einen Wahnsinnsdruck ausgelöst. Und wegen dem habe ich dann irgendwann einmal die Entscheidung ein bisschen forciert. Und mein Partner und ich sind sehr happy, dass wir uns gleich entschieden haben oder dass wir gleicher Meinung sind, weil ich glaube, das ist schon für eine Beziehung eine extreme Herausforderung, wenn man da nicht gleicher Meinung ist in der Kinderfrage. Und ja, am Anfang war es schon noch schwierig gewesen, vor allem auch, um das den Leuten so ein bisschen zu sagen, weil dann halt auch immer mal wieder Reaktionen kommen, wie, ah, das werden sie sicher bereuen und, ah, ihr wisst doch nicht, und das kommt dann schon noch. Ich habe mich halt manchmal auch nicht so ernst genug gefühlt in meiner Entscheidung, aber die Entscheidung ist jetzt über 6 Jahre her und ich habe es nicht eine Sekunde bereut und ich bin sehr happy, kinderfrei zu sein und ich würde es nie mehr anders machen. Wo dass ich eigentlich am glücklichsten bin oder am meisten merke, wie sehr dass ich mein kinderfreies Leben auch geniesse, ist zum Beispiel, wenn ich an Konzerte gehe oder laut Musik höre zu Hause, laut Musik höre im Auto. Und zwar nicht die Musik aus der Tonybox, sondern meine Musik und so laut, wie ich möchte. Ich störe niemanden dabei. Ich störe kein Kind dabei, ich muss kein Kinderlied hören, sondern einfach meine Musik. Und das erfüllt mich mit sehr viel Freude. Try your best to look like this is not your first time. You're fighting for the front row, that's a nice try. You're looking real nice, smelling like worth. Walking like you deserve it. And if your feet are hurting, then that's when you know. You brought the right equipment to put on the show. And let it flow, let it show, shine. Let it show, let it flow, shine.
Alles, wir haben jetzt die Geschichte von all diesen Frauen gehört. Was sie verbindet, ist, dass sie gesellschaftlich als Ausnahme gesehen werden. Warum hält sich so das tradierte Mutterbild eigentlich trotz aller gesellschaftlichen Ausdifferenzierung, wo wir jetzt auch schon darüber geredet haben, warum hält sich das noch so stark?
Also ich glaube, das eine ist sicher das, was mir auch Margret Stamm gesagt hat, eben, dass das Mutterbild oder das Rollenbild von der Mutter einfach auch sehr mit Emotionen verbunden ist und ein ideologisches Bild. Es wird auch, je nachdem, was für Ideologie gerade vorherrscht oder von welchen Gruppen, wird zum Beispiel auch der Muttertag immer anders instrumentalisiert.
Also Mutterschaft ist explizit ein ideologisches Thema, ein Thema, das hässig oder arrogant abgehandelt wird. Es kommt immer darauf an, wer jetzt gerade eine Aussage macht und ob die Person das Glas als halb voll oder als halb leer anschaut. Und das ist eben die Schwierigkeit, überhaupt ein bisschen objektiv über das Thema zu reden.
Das ist sicher das eine. Und das andere, was mir auch die Margret Stamm gesagt hat, ist, dass zum Beispiel in den nordischen Ländern, sie haben schon in den 70er Jahren oder so Betreuungsmöglichkeiten für Kinder gehabt, also externe Betreuungsmöglichkeiten, staatliche. Und dass darum die Länder so ein bisschen voraus sind mit den modernen Rollenbildern von Mutter und Vater. Und in der Schweiz ist das aber viel später gekommen. Und wir hinken darum so ein bisschen hinten rein. Und das könnte ja auch ein Grund sein, warum bei uns das noch so ist.
Was auffällig ist, ist die Zahl der Frauen, die sich gegen eine Mutterschaft entscheiden, gegen eigene Kinder, die nimmt in der Schweiz und international zu. Was sind die Gründe dafür?
Das ist eine mega grosse Frage und niemand weiß eigentlich die Antwort auf diese Frage. Es gibt nur Hypothesen. Früher oder lang hat man eben gedacht, dass Gründe so ein bisschen sind, ob sozialpolitische Rahmenbedingungen gut sind für eine Mutterschaft oder nicht. Weil eben zum Beispiel in den nordischen Ländern, die haben lange höhere Fertilitätsraten gehabt und dann hat man gesagt, ah ja, das ist, weil die gute Kinderbetreuung haben. Jetzt in den letzten Jahren ist aber auch dort die Fertilitätsrate drastisch gesunken. Darum weiss man eigentlich nicht mehr so richtig. Eine Theorie, die es auch noch gibt, ist, dass es so wenig Geburten gibt, vor allem auch in Ländern wie Italien, die so ein bisschen ein konservatives Familienbild haben, aber die Frauen trotzdem mega gut gebildet sind, weil die Frauen dann sagen, nein, das tue ich mir sozusagen nicht an, dann habe ich kein Kind und verfolge den Beruf. Und dann gibt es zum Beispiel den Demograf Wolfgang Lutz, mit dem mein Ressort-Kollege Sandro Benini ein mega spannendes Interview geführt hat, zu dieser Frage, wo sagt, eben, es gibt verschiedene Theorien, aber die irgendwie am plausibelsten tönt, ist die, dass Social Media so ein bisschen die Jungen vereinnahmt, dass sie keine Zeit mehr haben zum Kind bekommen. Und dass es wie einen Generationenwechsel gibt, dass die jungen Leute nicht mehr möchten, so eine lange Verantwortung auf sich nehmen. Aber es gibt natürlich auch noch ganz andere Erklärungsversuche. Zum Beispiel Margrit Stamm hat so eine.
Wir sind jetzt wirklich in einer Rezession, in einer Zeit, in der die Welt so schlecht aussieht, wo wir alle nicht mehr gute Gefühle haben. Und vielleicht hat auch die abnehmende Geburtenrate auch damit zu tun, dass Vertrauen in die Zukunft sinkt.
Genau, also Margrit Stamm sieht vor allem in der Weltlage, in der Unsicherheit auf Job und Zukunft den Grund für die sinkende Geburtenrate. Dann gibt es aber natürlich auch noch Erklärungsversuche, wo Unfruchtbarkeit, die ja steigt, mit einbeziehen. Es ist zum Beispiel so, dass jedes fünfte Paar in der Schweiz ungewollt kinderlos bleibt. Also ich finde, das ist eine recht hohe Zahl. Und dass etwa so 10-15% der Paare einfach allgemein mit Problemen in Sachen Unfruchtbarkeit konfrontiert sind. Ich in meinem Umfeld, weil ich bin ja 32, ungefähr in dem Alter, wo man Kinder bekommen könnte, ich beobachte einfach in meinem Umfeld, dass viele von meinen Freundinnen, dass viele von ihnen so ein bisschen alles zutrifft, was wir jetzt besprochen haben. Also sie haben einerseits so ein bisschen Angst vor diesen traditionellen Rollenbildern. Andererseits haben sie einfach das Gefühl zu leben und planen und wollen die Freiheit nutzen. Und dann gibt es auch noch so ein bisschen das Bild von der Tante, die mit dem Kind halt ist. Also man hat gerne Kind, aber man möchte lieber einfach eine Tante sein. Wieso soll man überhaupt denn selber Kind haben? So. Auch einfach, dass man es vielleicht einfach nicht so mega möchte.
Mhm. Also Tante, die am Abend sich dann auch wieder daraus rausnehmen kann, aus dem Trubel.
Genau.
Uns haben ja insgesamt 5 Frauen darüber erzählt, wie sie sich für oder eben gegen eine Mutterschaft entschieden haben und was sie für ein Modell leben. Was erzählen all die Geschichten insgesamt über das Muttersein im 21. Jahrhundert?
Ich finde, sie erzählen einfach, dass sich eben die Rollen gerade ein bisschen aufweichen und dass mit so Aufweichungen von Konventionen eigentlich immer, dass das alles ein bisschen verkompliziert. Also mir ist da in Sinn gekommen, eine Arbeit, die ich mal an der Uni geschrieben habe, zum Kondolieren. Da hatte es früher auch so ganz starre Regeln gehabt, was man dann schreibt, wenn, wie man sich verhält auf der Straße. Und das gibt es heute nicht mehr so. Und darum haben wir heute oft Mühe mit dem Umgang mit dem Tod. Was ist, wenn bei jemandem gestorben ist, was machen wir denn? Und mir kommt das so ein bisschen ähnlich vor. Also es weicht sich wie etwas auf. Und darum ist es wie so ein bisschen schwieriger zu sagen, was ist denn jetzt genau die Mutterrolle? Wie muss eine Mutter sein? Aber es gibt eigentlich auch mega viele neue Chancen, weil wir das eben neu verhandeln können. Es gibt neue Freiheiten und eben die neuen Modelle, wo alle so für sich ihre eigenen Herausforderungen haben, aber auch ihre positiven Aspekte.
Danke vielmals, Alice, für das Gespräch.
Sehr gerne, danke dir.
Man findet im Beschreib zu dieser Episode noch die Links zu den verschiedenen Porträts von den Frauen, die in diesem Podcast zu hören waren und auch das zitierte Interview mit dem Wolfgang Lutz über die Gründe für die zunehmende Kinderlosigkeit. Das war es, die heutige Folge vom Podcast «Apropos» vom täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Ich habe geredet mit Alice Pritschki und die Folge produziert hat Laura Bachmann. Die nächste Folge von uns, die hört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage. Pour nos cœurs essoufflés, c'est le dernier naufrage. Tu m'as dit, au printemps, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleurir et déambulerons dans les rues de Paris. Dis, quand reviendras-tu? Dis au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus.